Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute geht es um die Zukunft der Städte, um Geldnot, wachsende Aufgaben und wie Städte überhaupt noch handlungsfähig bleiben können.
Der Städtetag Baden-Württemberg ist die kommunale Stimme der Städte. Er vertritt mehr als 200 Mitglieder gegenüber Landtag, Landesregierung und Bundespolitik. Die Herausforderungen sind groß. Steuereinnahmen brechen weg, während Pflichtaufgaben zunehmen. Von Ganztagsbetreuung über Integration Geflüchteter bis zur Digitalisierung und Klimaschutz. Viele Städte fragen sich, wie lässt sich das alles noch finanzieren? Und wie können Bürgermeister ihre Rolle als Verwaltungschef, Repräsentanten und Krisenmanager ausfüllen?
Und im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Ralf Bross. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Bross, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Beinsmann, freue mich.
In Ihrer vorherigen Zeit waren Sie mal Oberbürgermeister von Rottweil. Jetzt sind Sie beim Städtetag. Inwiefern unterscheidet sich diese Aufgabe?
Ja, als Oberbürgermeister einer Stadt hat man natürlich seine eigene Stadt im Visier. Man entscheidet im Gemeinderat und in der Verwaltung im Interesse der eigenen Stadt. Das sind ganz unterschiedliche Themen, die einen da treiben. Beim Städtetag sind es die Interessen von über 200 Mitgliedern, die wir gegenüber Landesregierung und Landtag von Baden-Württemberg vertreten. Das macht schon einen Unterschied. Da werden alle Themen, alle kommunalpolitische Themen werden da aufs Tableau gebracht. Und das ist schon eine andere Dimension. Die Denkweise bzw. die Zeitperspektive ist auch eine etwas andere. Also wenn ein OB in Wochen und Monaten denkt, dann ist die Zeitrechnung auf der Landesebene eine etwas andere. Da denkt man eher in Monaten und in Jahren. Und es gibt noch einen aus meiner Sicht wesentlichen Unterschied. Als Oberbürgermeister, als Bürgermeisterin ist man immer unmittelbar am Geschehen. Das heißt, wenn wir Beschlüsse fassen im Gemeinderat, dann wirkt es unmittelbar in der Stadt. Und das merkt man auch. Das wird rückgespiegelt. Feedback ist sofort da, wenn Sie mit den Bürgern in Kontakt treten. Beim Land ist es etwas anders. Deswegen sind wir auch immer bemüht, deutlich zu machen, Landesgesetze müssen nicht nur rechtssicher sein, sie müssen auch wirken und sie müssen umsetzbar sein auf der kommunalen Ebene.
Wenn Sie von 200 Städten sprechen und diese vertreten, inwiefern kann man denn die Interessen auch tatsächlich zusammenfassen? Eine Stadt, die vielleicht im Süden des baden-württembergischen Landes ist, wird vielleicht nochmal ganz andere Interessen haben als in anderen Teilen des Landes.
Das ist richtig. Unsere kleinste Mitgliedsstadt ist Schönau im Schwarzwald mit 2400 Einwohnern. Die größte Mitgliedstadt ist die Landeshauptstadt Stuttgart, 636.000 Einwohner. Und da gibt es schon stellenweise Unterschiede. Aber es gibt Themen, die alle für alle gelten und die alle betreffen. Und wir haben ja auch Gremien bei uns. Wir haben Ausschüsse, wir haben einen Vorstand. Da gibt es Beratung und Diskussion und auch Beschlüsse. Und die setzen wir dann um.
Genau über diese Themen möchten wir sprechen, die sozusagen alle haben. Die Axt ist am Baum, will ich mal so sagen. Das, was man auch tagtäglich in der Presse entnehmen kann. Es gibt ein sogenanntes OB-Barometer, bei welcher Sie eine Befragung durchführen. Wo sind eure Sorgen? Was sind eure Probleme? Ganz klar, das Thema Finanzen ist ganz weit oben, das Thema Wohnraum ganz weit oben, das Thema Integration ganz weit oben. Aus Ihrer Sicht, wo brennt die Hütte am meisten?
Also was wir derzeit erleben, das ist eine dramatische, eine katastrophale Lage der Finanzsituation in den Städten. Wir haben derzeit eine kommunale Finanzkrise, wie wir es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht hatten. Und das ist dramatisch, das ist besorgniserregend, weil viele Städte keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können. Das heißt, sie können ihre laufenden Ausgaben nicht mehr mit den laufenden Einnahmen finanzieren. Laufende Ausgaben, das sind Investitionen im laufenden Betrieb, in die Kindergärten, in die Schulen, für das Personal, für die Unterhaltung von Straßen und Brücken. Und das ist plötzlich alles weggebrochen. Die überwiegende Mehrheit der Städte in Baden-Württemberg, auch in anderen Bundesländern, aber wir merken es natürlich bei uns unmittelbar, befinden sich derzeit auch in Haushaltskonsolidierung. Das heißt im Gemeinderat die zentrale und entscheidende Frage, wo können weitere Einnahmen erhöht werden und wo können Ausgaben reduziert werden? Wo müssen wir sparen? Und wo können wir unter Umständen auch noch Überschüsse generieren, die dann in die Investitionen fließen? Und diese Situation ist eben dadurch gekennzeichnet, dass es so gut wie keine neuen Investitionen mehr gibt und tatsächlich viele Städte an die Grenze kommen und nicht mehr ihren laufenden Betrieb finanzieren können.
Lassen Sie uns da mal tiefer reinschauen. Also, wenn man ein Finanzproblem hat in einem Unternehmen, dann kann das bisweilen daran liegen, dass du einfach zu viele Kosten aufgebaut hast. Da musst du halt das Messer ansetzen. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, dass die Einnahmenseite nicht mehr so funktioniert, wie sie ursprünglich mal funktioniert hat. Ist das Problem auf der Kostenseite oder auf der Einnahmenseite?
Zunächst mal ist das Problem in der Struktur verankert. Denn Sie können eine Stadt nicht mit einem Unternehmen vergleichen. Weil das Unternehmen für sich entscheidet, welche Dienstleistung oder welche Produkte gebe ich an den Markt. Okay. Wo habe ich eine Cash-Cow oder wo habe ich einen Poor Dog? Wo verdiene ich Geld? Wo kann ich Gewinne erzielen? Okay. Und ich trenne mich von den Aufgaben, die nur Kosten verursachen. Das können wir in den Städten nicht tun. Die Städte haben Pflichtaufgaben zu erledigen. Pflichtaufgaben, die vom Bund und vom Land übertragen werden. Und da gibt es überhaupt keinen Entscheidungsspielraum. Nehme ich diese Aufgabe wahr oder nicht? Sie müssen wahrgenommen werden. Und die Frage, haben wir ein Einnahmenproblem oder ein Ausgabenproblem, würde ich beantworten mit, wir haben ein Aufgabenproblem. Wir haben nämlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, und das Problem, was wir heute haben, das hat sich im Laufe der Zeit ja aufsummiert. Wir haben seit vielen Jahren eine Tendenz, dass Bund und das Land Baden-Württemberg Aufgaben auf die Städte übertragen, Pflichtaufgaben.
Weil
die Kompetenz beim Land liegt, weil das Land die Städte verpflichtet, bestimmte Aufgaben zu tun. Ich nenne gleich ein Beispiel. Aber, und das ist jetzt genau der wichtige ergänzende Satz, ohne sich um eine ausführliche und auskömmliche Finanzierung zu kümmern. Also die Städte bekommen die Aufgabe, ihr müsst beispielsweise ab dem nächsten Jahr die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sicherstellen. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe. Dazu stehen wir auch, das machen wir. Das Problem ist nur, wir brauchen damit auch erstens Investitionsmittel, um Räumlichkeiten zu bauen oder zu sanieren, bestehende zu sanieren. Und wir brauchen vor allem Betriebsmittel, weil eine Ganztagesbetreuung bedeutet Personal, bedeutet, ich miete Räume an, ich habe Energiekosten. Und wir kalkulieren, dass im ersten Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag zusätzlich anfällt. Und wenn das Land die Städte verpflichtet, die Ganztagesbetreuung durchzuführen, dann muss das Land aus unserer Sicht auch sich kümmern um die Finanzierung, also Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Das Geld muss ja irgendwo herkommen, bis es verteilt werden kann. Also sprich, kommt das Problem auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage? Also dass sprich einfach zu wenig Gewerbesteuereinnahmen fließen?
Also die Einnahmenseite der Städte sind vor allem die Steuereinnahmen, die sehr konjunkturreagibel sind. Das sind die Gewerbesteuern. Das ist aber auch ein Anteil an der Gemeinschaftssteuer, Umsatzsteuer beispielsweise. Und wir merken diese Stagnation, diese konjunkturelle Stagnation, die Rezession. Dadurch brechen uns die Einnahmen weg, die Steuereinnahmen. Auch die Steuermittel, die Bund und Land über den Ausgleich, über den Länderausgleich und über den kommunalen Finanzausgleich an die Städte verteilen. Und dann gibt es noch eine andere Entwicklung. Es gibt Steigerungen auf der Ausgabenseite über die Tarifbeschlüsse bzw. über den Schlichtungsstreit. Das sind in den Städten etwas mehr als 10% mehr Ausgaben bei den Personalkosten. Die schlagen auch zu Buche. Und wir haben vor allem bei den kreisangehörigen Städten noch einen zusätzlichen Effekt, weil den Landkreisen geht es ja ähnlich wie den Städten. Auch da gibt es ein Problem mit der Finanzierung. Und die Landkreise haben die Möglichkeit, zusätzlich Finanzmittel zu bekommen über die Kreisumlage. Das heißt eine Umlage, die die Städte, die Kommunen zahlen müssen. Und das kommt ja auch nochmal dazu. Und es ist aber sehr stark konjunkturbetrieben, konjunkturgetrieben. Die Finanzierung von Aufgaben sind à la longue immer nur dann möglich, wenn wir auch auf der Einnahmenseite sprudelnde Steuerquellen haben. Das heißt, wir müssen unbedingt aus dieser Base raus. Wir brauchen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und deswegen sind wir übrigens auch sehr froh darüber, dass der Bund jetzt dieses Milliardenpaket geschnürt hat, wo wir momentan auch in der Verhandlung in Gesprächen sind. Wie werden nun diese 100 Milliarden auf die Bundesländer und vor allem dann auf die Städte in Baden-Württemberg verteilt?
Müssen wir gleich nochmal darauf eingehen, was dann auch tatsächlich ankommt. Aber ich sag mal so, die wirtschaftliche Situation, die ist ja jetzt nicht plötzlich so gekommen, sondern wir sind jetzt im Prinzip im dritten Jahr in der Rezession. Und die Lage ist ja in der Tat so dramatisch, dass man sie auch beispielsweise anhand von Baden-Baden vor Augen geführt bekommt. Also wenn eine Stadt sozusagen die Zahlungsunfähigkeit droht, Bei einem Unternehmen, ja, meldest du deine Insolvenz an, du gehst ja, letztendlich pleite und bist dann weg vom Fenster. Eine Stadt kann das doch nicht machen, oder doch?
Eine Stadt kann nicht insolvent werden. Baden-Baden ist in die Öffentlichkeit gekommen, ist ein sehr prominentes Beispiel. Es gibt viele Städte, die in einer ähnlichen Situation sind. Baden-Baden stand vor der Zahlungsunfähigkeit. Und das war dann die Frage, wie man diese Hürde nehmen kann. Natürlich ist Baden-Baden in der Konsolidierung. Da wird der Rotstift angesetzt, wo es geht. Allerdings auch mit der Gefahr, dass gewachsene Strukturen, auch des Ehrenamtes, nicht nur in Baden-Baden, auch in anderen Städten, dann auf lange Zeit zerstört werden oder unwiederbringlich zerstört werden. Das ist ein großes Risiko. Baden-Baden und viele andere Städte helfen sich mit sogenannten Überbrückungskrediten. Das heißt,
Sie leihen sich Geld
am Kapitalmarkt, um aus der Sohle rauszukommen, durchaus auch in der Hoffnung, dann in 2 oder 3 Jahren, wenn die Konjunktur wieder anspringt, wieder mehr Steuereinnahmen zu bekommen. In Baden-Baden und in den anderen Städten muss das aber von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das heißt, da gab es erstmal auch Diskussionen und Gespräche, was ich nachvollziehen kann, dass die Aufsichtsbehörde sagt, legt mir mal einen Sparplan vor, einen Konsolidierungsplan, der auch langfristig wirkt, dann sind wir bereit, auch diesen Überbrückungskredit zu genehmigen. Das ist passiert und damit ist das Schlimmste aus dem Weg geräumt worden.
Sie sagen, das Problem liegt vor allen Dingen auch darin, dass klar auf der Einnahmenseite weniger ist, aber dass vor allen Dingen mehr Aufgaben dazu gekommen sind. Wenn ich jetzt nochmal in die freie Wirtschaft den Blick werfen würde, dann könnte man sagen, du machst es halt einfach nicht. Haben Sie die Möglichkeit überhaupt?
Haben wir nicht. Also bei den freiwilligen Maßnahmen ja.
Das sind zum Beispiel,
also jede Stadt hat freiwillige Aufgaben in Form von Volkshochschulen oder von Stadtbüchereien, von Schwimmbädern, von Freibädern. Das sind Infrastruktur, die muss sie nicht vorhalten, die will sie vorhalten. Das ist eine freiwillige Aufgabe.
Die aber schon auch eine Bedeutung haben, muss man ja sagen.
Die eine wichtige Bedeutung haben und auch eine Funktion für die Gesellschaft haben, für die Bürgerschaft, ist sehr wichtig ist. Aber es sind freiwillige Aufgaben und das muss der Gemeinderat im Zweifelsfall darüber diskutieren. Können wir uns ein viertes Schwimmbad oder ein zweites Freibad überhaupt leisten? Oder auch Zuschüsse, finanzielle Zuschüsse für soziale Vereine, für Kulturvereine, für den Sportbereich. Das steht momentan alles auf dem Prüfstand. Da kann man justieren, das will man eigentlich gar nicht, weil das gewachsene Strukturen sind, die gut sind, die auch für das Gemeinwohl, für die Bürgerschaft eine ganz große Bedeutung haben. Und bei den Pflichtaufgaben, die ich genannt habe, die umgesetzt werden müssen, da kann man nicht sparen, beziehungsweise da würde man ja gegen das Gesetz verstoßen. Und es gibt derzeit einige Städte in Baden-Württemberg, die sich mit dem Gedanken tragen, zu klagen gegen diese Situation. Also Stuttgart, die Landeshauptstadt, hat jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wo gibt es Ansatzpunkte, um gegen Land oder Bund, gegen wen eigentlich eine Klage einzureichen. Die große Kreisstadt Schorndorf plant das Gleiche. Sie sagt, wir haben gar keine Möglichkeit mehr, an den freiwilligen Leistungen zu sparen. Sonst zerstören wir unser Gemeinwesen, unsere Bürgerschaft bricht auseinander. Das wollen wir nicht. Der soziale Frieden ist gestört dadurch. Also es gibt sehr wohl die Möglichkeit, dann auch den Klageweg einzuschreiten. Setzt allerdings voraus, dass die Chancen auch da sind, vor Gericht zu obsiegen.
Ich nehme mal die Brille der Bürgerschaft ein, ja, und die fragt sich im Zweifelsfall, ja, Leute, ist mir doch im Prinzip egal, ich bezahle meine Steuern und ich möchte, dass ihr vor allen Dingen erstmal den Rotstift bei euch selbst ansetzt, bevor ihr irgendwelche Dinge kürzt oder rauswirft, an denen ich Spaß habe, wie zum Beispiel meine Bibliothek oder mein Bad oder was auch immer. Welche Möglichkeiten gibt es erstmal vorab, in den eigenen Strukturen den Rotstift anzusetzen? Gibt es dort Möglichkeiten, signifikant sparen zu können? Oder muss man wirklich diesen harten Weg gehen, der am Ende jedem Bürger wehtun kann?
Also ich denke, wenn ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Städten spreche, man hat ja schon in den Städten in den vergangenen Jahren viel auf den Prüfstand gehoben, viel gespart, eingespart. Die Möglichkeiten sind nicht so breit gestreut, sind ziemlich rar. Wenn wir jetzt über Konsolidierung sprechen, über Einsparen, dann geht es schon über die Schmerzgrenze hinaus. Und ich glaube, das muss den Bürgerinnen und Bürgern auch bewusst sein. Das ist verbunden und wird auch Einschnitte in das geben, was man aus der Vergangenheit als für so selbstverständlich angesehen hat.
Beispiel?
Beispielsweise auch Öffnungszeiten von öffentlichen Einrichtungen. Mhm. Man spart Personal unter Umständen in den Stadtbücher ein oder nehmen Sie die Volkshochschule oder nehmen Sie ein Schwimmbad. Man spart unter Umständen ein beim Personal, dann muss man auch entsprechend die Öffnungszeiten dann anpassen, das heißt in der Regel auch reduzieren. Und das sind schon Einschnitte im Wohlbefinden, so wie man das aus der Vergangenheit kannte. Oder es gibt ein anderes Extrembeispiel. Wenn eine Stadt unterhaltungspflichtig ist für den Straßenbau und für die Brücken und es steht eine Sanierung einer Brücke an, die entweder gesperrt werden muss oder für 10 Millionen Euro, 10 Millionen Euro instand zu setzen ist. Mhm. Und Sie können die 10 Millionen Euro aber nicht darstellen, nicht finanzieren. Dann kommt unter Umständen auch in Betracht, mal eine Brücke zu sperren.
Mit allem, was damit zusammenhängt. Niemand kann mehr drüber fahren.
Mit aller Konsequenz.
Andere Verkehrsbelastungen und so weiter.
Ja, es entstehen Umwege, die Umwegigkeit. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass man tatsächlich mal Brücken sperren muss. Aber wir merken ja jetzt schon, wenn Brücken saniert werden und wenn keine Behelfsbrücke nebendran gebaut werden kann, auch aus Kostengründen, wie groß der Widerstand ist und das Unverständnis. Deswegen sagte ich, ich glaube, wir müssen alle damit rechnen, dass es Einschnitte gibt, in welcher Form auch immer. Dieser Wohlfahrtsstaat, den wir aus der Vergangenheit kennen, ist derzeit nicht mehr so selbstverständlich, wie wir uns das alle wünschen.
Herr Boss, lassen Sie uns noch mal auf die Einnahmenseite schauen. Nun gibt es ja dieses ominöse 100-Milliarden-Euro-Paket, welches der Bund geschnürt hatte, welches ja den Kommunen zugutekommen soll. Zugefragt, was kommt davon an und wann kommt es an?
Also 100 Milliarden Euro ist eine Summe, das ist ein Wort, da sind wir auch sehr froh, dass der Bund sich darauf verständigt hat. Die 100 Milliarden werden zunächst mal auf die Bundesländer verteilt und die Bundesländer verteilen es auf die Kommunen. Wenn wir das mal durchrechnen, bezogen auf Einwohnerzahl, dann bleibt, wenn das Land alles durchreicht, 100 Euro pro Einwohner übrig in Baden-Württemberg.
Klingt nach nicht sehr viel, vor allen Dingen, wenn man sich die Investitionen anschaut, die im Prinzip anstehen. Ja.
Die Investitionen sind viel höher. Also 100 Euro pro Einwohner bedeutet für eine große Kreisstadt in der Größenordnung von 30.000 Einwohner 3 Millionen per anno. Und wenn man weiß, wie teuer auch schon Sanierungen im Bestand sind, Schulsanierung mindestens 10 Millionen, kommt auf die Größe drauf an, dann ist das schon mal relativ ein wichtiger Tropfen auf den heißen Stein.
Ich möchte ganz gerne im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung deshalb auch über andere Lösungswege sprechen. Ja, neben Verteilkämpfen, die vielleicht anstehen, was gibt es für Gestaltungsmöglichkeiten? Wo gibt es Spielräume vor Ort? Wo gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, mit der Wirtschaft gemeinsam etwas zu bewegen? Und wo kann man die Bürgerschaft auch tatsächlich mit ins Boot holen, dass sie vielleicht einige der Aufgaben übernimmt, die vorher die Städte übernommen haben? Spannendes Thema, viel Sprengstoff drin. Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Gleich geht's weiter hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Ralf Bross. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages Baden-Württemberg. Wir sprechen über die Finanzsituation der Städte. Wir haben gerade über den Fördertopf des Bundes gesprochen, dass der bei Weitem natürlich nicht ausreicht. Deshalb lassen Sie uns mal in die Städte selbst hineinschauen. Was gibt es dort für Gestaltungsspielraum? Wo kann man vielleicht auch mit der Wirtschaft enger zusammenarbeiten? Ich hatte mal einen Ausspruch gehört, den fand ich ganz interessant. Der Oberbürgermeister ist auch Wirtschaftsfaktor. Und zwar dahingehend, als dass er ja auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen kann. Also durch kurze Dienstwege, schnelle Entscheidungswege und so weiter und so fort. Wie sehen Sie es?
Ich teile die Auffassung. Die Bürgermeister sagen ja oft, sie sind der Wirtschaftsförderer vor Ort. Aber wir haben Ämter, wir haben Dezernate, die machen die Wirtschaftsförderung, die machen das operative Geschäft, das ist ganz wichtig. Aber wir erleben natürlich auch in den Städten, dass es manchmal zu Blockaden kommt, dass es Zielkonflikte gibt zwischen der Ansiedlung von Unternehmen und dem Naturschutz, dem Denkmalschutz. Da braucht schon auch einen Oberbürgermeister, der hinsteht und sagt, wir brauchen eine Entwicklung, lasst uns einen Kompromiss schließen im Zweifelsfall, wenn es keine Lösung gibt, der seiner Mannschaft den Rücken deckt und der aber auch nach außen signalisiert, da gibt es Verlässlichkeit und Beständigkeit in einer Stadtverwaltung bei einem Oberbürgermeister, der sich auch dann einsetzt, wenn es Probleme gibt, wenn es Konflikte gibt, vor Ort.
Dann ist es eigentlich auch weniger die Position eines Verwalters,
Ja. Den
manch einer wahrscheinlich mit einem Bürgermeister gleichsetzt, sondern eher eines Gestalters, vielleicht auch noch darüber hinausgehend, es ist offensichtlich Leadership auch gefragt. Ja, weil du musst ja deine eigenen Leute, deine eigene Verwaltung mitnehmen, aber du musst die Bürgerschaft mitnehmen und natürlich auch die Netzwerke, die du bedienen musst.
Ja. Also ein Oberbürgermeister, eine Bürgermeisterin, die Aufgaben sind ja zunächst mal in der Gemeindeordnung verankert. Und das ist ganz gut. Wir haben eine süddeutsche Ratsverfassung, die dem Bürgermeister, dem Oberbürgermeister die Aufgabe gibt, Chef der Verwaltung zu sein und Vorsitzender im Gemeinderat, und er ist der oberste Repräsentant der Stadt. Das ist ganz wichtig.
Ne?
Aber da kommen ja noch andere Merkmale und Funktionen dazu. Er ist im Sinne der Mitarbeiterführung Leader, in Leadership. Er geht voran, er ist das Vorbild. Er muss sich der Funktion auch bewusst sein. Er ist irgendwo auch der Manager, weil er muss mit Kennzahlen umgehen, nicht nur im Haushalt, sondern er ist oft ja auch Aufsichtsratsvorsitzender von Stadtwerken. Also er muss betriebswirtschaftliche Kennzahlen kennen und können. Er ist aber auch Initiator. Das heißt, er ist auch derjenige, der guckt, wo gibt es Entwicklungen im Land, die er mitnimmt in die eigene Verwaltung, in den eigenen Gemeinderat. Er ist Visionär, er antizipiert die Zukunft und überlegt, ist er First Mover, ist er derjenige, der mit dabei ist, wenn es um Entwicklung geht. Und es gibt noch einen anderen Begriff, den ich ganz charmant finde, der aber gewöhnungsbedürftig ist. Er ist auch irgendwo Held, im Sinne eines demokratischen Helds, im Sinne eines demokratischen Vorreiters und Vorkämpfers. Es gibt ein Buch von Dieter Thomae, ein Soziologe aus St. Gallen, der die Frage gestellt hat, brauchen wir demokratische Helden? Ich meine, ja, wir brauchen demokratische Helden. Und übertragen auf die Kommunalpolitik meine ich, es braucht jemand, das ist der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin, die hinsteht, die eigene Position vertritt, die eine Vision hat für die Zukunft, die sich auch nicht abschrecken lässt durch Diskussionen und die immer auch Gefahr läuft, dass sie mit der eigenen Meinung oder mit der eigenen Zielsetzung scheitert, aber alles dafür tut, um das Ziel zu erreichen.
Das klingt ein bisschen so nach einer Aufgabe, die nahezu nicht bewältigbar ist. Also Sie kennen die Oberbürgermeister hier im Land. Haben wir denn genau ein solches Personal, welches das macht, über was Sie gerade gesprochen haben?
Wir haben diese Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die genau diese Eigenschaften auch über diese Eigenschaften verfügen. Das wird nicht immer öffentlich so präsent. Aber wer heute eine Stadt führt und leitet als Oberbürgermeisterin, als Bürgermeister, der muss diese Funktionen auch innehaben.
Und es auch wollen.
Und es auch wollen. Und manchmal hat man vielleicht nicht diese Kompetenzen, aber sie entwickeln sich. Man wächst mit dem Amt. Wir haben ja im Städtetag auch ein ganz breites Netzwerk, wo wir immer wieder zusammenkommen mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterkollegen, wo wir uns auch austauschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben sehr, sehr kompetente Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister.
Die Stimmung hat sich ja durchaus auch in der Gesellschaft verändert, unabhängig jetzt von dem Job, der an der Spitze zu tun ist. Scheint der Gegenwind auch hinsichtlich der Bürgerschaft zu wachsen. Ich habe jetzt kürzlich auch von einer Bürgermeisterin in dem Fall lesen können, die gesagt hatte, das tue ich mir sozusagen nicht mehr an. Ja? Also inwiefern besteht denn überhaupt noch eine Bereitschaft mit diesen Widerständen, die ich in der Gesellschaft bekomme, auch mich auseinandersetzen zu wollen, oder braucht es da einen völlig anderen Stil?
Also die Kandidatinnen, die kandidieren für ein Bürgermeisteramt oder Oberbürgermeisteramt, die haben die Kompetenz, denen kann man das vertrauen, die gewählt werden allemal, die haben auch das Vertrauen der Bürgerschaft, also da ist ganz viel Kompetenz vorhanden. Und ja, es hat sich in der Arbeit vor Ort was verändert. Wenn man vor 5 Jahren noch gedacht hat, eine Krisensituation ist eine vorübergehende Angelegenheit und dann geht es wieder zum Normalbetrieb weiter, das ist nicht der Fall. Was wir erleben, ist Krisenmanagement als Daueraufgabe. Das muss man wollen und das wollen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit der gesamten Mannschaft. Aber was wir gleichzeitig natürlich auch erleben, das ist bekannt, dass Beleidigungen, Hass und Hetze zugenommen haben. Damit muss man auch selber umgehen.
Absolut.
Als betroffene Person. Da gibt es auch Unterstützung und Netzwerke. Aber das ist auch ein Bestandteil der Arbeit, weil man steht in der Öffentlichkeit. Man steht mit seiner Funktion als Bürgermeister in der Presse, in der Öffentlichkeit. Man muss sich verantworten, man muss sich auch erklären für Entscheidungen. Und die Ansprüche und die Erwartungshaltung von außen, die haben zugenommen.
Wir kommen so langsam ans Ende der Sendung, auch wenn ich dem Thema gemäß länger mit Ihnen gerne darüber sprechen wollen würde. Aber Sie haben einen Begriff geprägt, den ich ganz gerne nochmal am Ende von Ihnen interpretiert haben möchte. Und zwar das Prinzip der Zupfärmeldemokratie. Wir stehen ja vor gravierenden Veränderungsprozessen. Welche Bedeutung auf den Punkt hat das Thema Zupfärmeldemokratie? Wie kann sie helfen?
Zupfärmeldemokratie bedeutet, dass Politiker, nicht nur Kommunalpolitiker, auch Landes- und Bundespolitiker, den Kontakt zur Bürgerschaft, zur Basis halten. Dass man quasi, wenn man am Samstag über den Wochenmarkt geht, von den Bürgern am Ärmel, im übertragenen Sinne, am Ärmel gezupft werden kann, wenn ich sie gerade treffe, ich habe ein Anliegen, ich habe ein Problem oder ich habe eine Meinung zu einer Entscheidung, und dann haben sie die Möglichkeit, sich zu erklären. Sie haben die Möglichkeit, hinzuhören. Die Basis ist ganz wichtig, und Zupfärmeldemokratie, dieser Begriff, soll das zum Ausdruck bringen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle für das Gespräch. Ralf Boss, schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Zuschauer, das war's schon wieder hier bei Chefssache. Gleich geht's weiter bei uns im Programm. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.